Berufung leben. Denn Gott spricht Berufungen aus. Und diese Berufungen sind immer mit Begabungen verbunden, die Gott uns schenkt. Das sind Gaben, das sind Charismen. Und ich habe vor 2 Wochen gesagt, das hat etwas mit Gottes Willen zu tun. Dass wir uns fragen, Gott, was willst du von mir? Was ist eigentlich meine Berufung? Und auch mit der Frage, was sind meine Gaben? Nicht nur die natürliche, sondern die geistliche. Welche Gaben in mir hast du hineingelegt oder hast du sie veredelt, auch wenn sie von der Natur her gekommen sind, damit ich dir in eine geistliche Weise damit dienen kann? Und wir können solche Faltblätter am Büchertisch wiederbekommen zu diesen Themen und zu vielen anderen. Und wir können auch ganzen Satz kaufen. Das ist eine gute Grundlage zum Studieren. Für die Zeiten, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen, beziehungsweise wie können wir uns im Glauben weiterentwickeln. Wir sprachen also vor 2 Wochen von der Gemeinde, die da ist, um Gott zu dienen. Wir sprachen von dem Dienst der Anbetung. Und zwar nicht nur in Form von Liedern, sondern von einer andauernden Anbetung, von einem Lebensstil der Anbetung. Und dann am letzten Sonntag ging es darum, dass wir da sind als Gemeinde, als Christen, um einander zu dienen. Das war die Gemeinschaft. Wir dienen aneinander. Dazu ist eine Gemeinschaft da. Und heute geht es darum, dass wir da sind als Christen, um der Welt zu dienen. Es geht um die Evangelisation, die sich auch in verschiedenen Formen zeigen kann. Bei diesem ersten Dienst, Anbetung, habe ich als Beispiel die Maria vorgestellt. Bei dem zweiten, wenn es um die Gemeinschaft geht, den Dienst aneinander, die Martha. Und heute kommt der Bruder von den beiden Schwestern, nämlich der Lazarus. Lazarus, das war ein ganz heißer Typ. Und es stellt auch etwas dar, was wir als Christen, als Gemeinden unbedingt brauchen. Heute. Lazarus ist nämlich ein Bild für den Dienst an der Welt. Er ist jemand, der Gott ganz besonders groß machen möchte mit seinem Leben. Er möchte seine Taten groß machen. Ein Beweis dafür, das lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 11. Dort heißt es im Vers 4, als Jesus es hörte, dass Lazarus krank war, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zu Ehre Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Na, da haben sich damals verschiedene, diejenigen, die das gehört haben, Martha und Maria vor allem gedacht, was redet er denn? Unser Bruder ist doch todkrank. Er ist nicht gekommen, um ihn zu heilen. Aber er hat so etwas Komisches gesagt, das geschieht, die Krankheit nicht zu Tode, aber das geschieht, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Wir sehen, Jesus hat nicht direkt eingegriffen, aber er hatte was vor mit Lazarus, was ganz, ganz Großes. 3 Gedanken zu diesem Thema. Gott wollte durch Lazarus Dienst verherrlicht werden. Lazarus hatte eine Gabe der Evangelisation und wir brauchen heutzutage unbedingt oder wir müssen sogar Lazarus Dienste freisetzen. Gott wollte durch Lazarus verherrlicht werden und er will, dass einige Christen, viele Christen, einen guten Dienst an der Welt tun. Ich lese noch drei Verse aus Johannes Evangelium, dazu stehen wir noch einmal auf, nämlich aus dem Kapitel 12, die Verse 9 bis 11. Dort heißt es, als die Leute erfuhren, dass Jesus dort war, kamen sie scharenweise herbei, um nicht nur Jesus, sondern um vor allem Lazarus zu sehen, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Daraufhin beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus umzubringen. Denn seinetwegen waren viele Leute von ihnen abgefallen und glaubten nun an Jesus. Ich bete. Himmlischer Vater, du hast also doch Lazarus von den Toten geholt, auferweckt. Und du, dein Name, der Name des Retters und Sohnes Gottes, wurde verherrlicht. Herr, wir bitten dich, dass du uns dieses Thema und diese Worte, deine Worte, lebendig machst und erschließt. Und weil du es mit Sicherheit tun wirst, danken wir dir schon jetzt und bitten dich, dass du dich auch dadurch verherrlichst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Lazarus hatte etwas Unwiderstehliches an sich. Aber das war etwas Evangelistisches. Nirgendwo steht es in der Bibel, dass die Hohenpriester, als Jesus noch lebte, vorhätten, zum Beispiel Petrus umzubringen oder Johannes oder Jakobus nach Jesu Tod. Ja, aber vorher nicht. Aber hier steht explizit, sie beschlossen, auch Lazarus umzubringen. Jesus wollten sie sowieso umbringen, aber auch Lazarus umzubringen. Das heißt, sie haben sich darüber unterhalten und haben ja eine Entscheidung getroffen. Ja, dass sie Jesus umbringen wollten, war klar. Denn ihr Gedanke war, ja, wenn wir den Hirten schlagen, dann werden sie die Schafe zerstreuen. Dann ist der Spuk vorbei. Das alles, was Jesus erzählt hat. Das war ihre Absicht. Und solange Jesus da war, ging es keinem der Jünger an den Kragen. Aber Lazarus, jetzt kam Lazarus in ihr Visier. Und er war der Einzige, den man umbringen wollte. Warum? Weil seine Person, das, was er darstellte, als der von den Toten geholt wurde, wieder lebendig war, ein Ärgernis darstellte. Denn es bestätigte das Evangelium, das Jesus verkündigt hat. Und es bestätigte, dass er auch Wunder tat. Er heilte nicht nur Kranke, er hat einen sogar wieder lebendig gemacht. Und das konnten sie nicht ertragen. Ja, das ging ihnen so richtig auf die Nerven. Der Dienst der Apostel wurde auch effektiv. Und sie haben auch viele Menschen zum Glauben geführt. Und die Schriftgelehrten, die hohen Priester, die wollten sie auch umbringen, aber erst später, nach Pfingsten. Jetzt aber war erstmal Lazarus dran. Und wisst ihr was? Ich kann die hohen Priester eigentlich gut verstehen. Warum? Das war doch sehr frustrierend. Sie haben gegen diesen Jesus einfach geredet und die haben alles angestellt, um ihn schlecht zu machen, damit die Leute nicht Jesus nachlaufen. Und diese hohen Priester, die Rabbis, ja, sie wollten das Volk Israel von der Verwirrung, vor der Irrlehre, wie sie meinten, von Jesus beschützen. Ja, und ihre aktuelle Botschaft lautete damals, Jesus aus Nazareth ist nicht der Messias. Und da bist du als ein Rabbi gerade in der Synagoge, als Schriftgelehrter, und da wird eine Rolle ausgerollt. Und da hat er gerade über Tora gepredigt, dann kam die Rolle Jesaja, da kann man sehr gut über den Messias predigen. Und damit wollte er wieder den Leuten sagen, Jesus ist nicht der Messias. Es war sehr heiß. Und alle Fenster waren offen. Die Leute saßen dort und konnten es kaum ertragen, die Hitze. So wie jetzt in Budapest bei der Leichtathletik-WM. Und auf einmal schlendert durch den Marktplatz Lazarus. Er kommt zur Synagoge, guckt durchs Fenster und winkt. Und alle Menschen schauen zu ihm. So, doch, das ist er doch. Er lebt doch. Das stimmt. Jesus hat ihn von den Toten auferweckt. Und was macht der Schriftgelehrte? Der ist absolut frustriert. Da kann er sich sparen, seine Predigt, seine Auslegung. Denn Lazarus hat die Leute des Besseren belehrt. Er ist tatsächlich lebendig. Er lächelt, er winkelt, er winkt ganz lässig und gibt Zeugnis von Jesus, der ihn wieder lebendig gemacht. Also das heißt, sie hatten schlechte Karten. Und Lazarus, der hat nicht mal ein Wort gesagt. Und alle wussten Bescheid. Auf diese Weise hat er, Jesus Christus, den verheißten Messias, Gottes Sohn, verherrlicht, groß gemacht. Ja, ich finde es großartig. Einfach spazieren gehen, winken, lächeln und alle wissen Bescheid. Er ist wieder lebendig. Er lebt durch Jesus Christus. Ja, warum hat er das gemacht? Noch einmal, das haben die Pharisäer, Schriftgelehrten gesehen und die hohen Priester und sie wollten ihn umbringen, weil seinetwegen viele Leute von ihnen abgefallen sind und glaubten an Jesus. Das heißt, er ist nicht nur so rumspaziert, sondern Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen. Und das ist das Faszinierende an seinem Dienst. Was lernen wir daraus? Lazarus hatte ein besonderes Charisma, die Gabe der Evangelisation. Er konnte Jesus bezeugen, das, was Jesus getan hat in seinem Leben. Er war das beste Beispiel dafür. Und das Gleiche kann auch mit Christen heute passieren. Christen, die Gottes Kraft bezeugen, die das bezeugen, was er in ihrem Leben getan hat. Ähnlich wie Lazarus. Sie strahlen, weil sie an diesen Jesus Christus glauben. Sie sind begeistert von Jesus. Und sie sprechen, wenn sie gefragt werden, was er in ihrem Leben konkret getan hat. Da wird einer gefragt, hör mal, aber warum bist du jetzt so fröhlich? Da kann ich dir gerne erzählen. Ja, und dann ist schon eine ganze Stunde, was er so alles erzählt. Warum rauchst du nicht mehr? Oder warum trinkst du nicht mehr? Warum besaufst du dich nicht mehr mit uns? Und er erzählte, hört mal, ich habe ein neues Leben. Ich sehe vieles jetzt ganz, ganz anders. Und wisst ihr was? Es gibt solche Zeugen, solche Christen, die so sind. Sie können über Bohnen reden, über Gartenpflege, über Fußball, über Politik, was auch immer. Aber sie kommen immer drauf und werden gefragt, warum sie so sind, wie sie sind. Sie kommen immer zum gleichen Thema, nämlich Jesus Christus und ihr persönlicher Glaube. Sie finden immer einen Weg, beziehungsweise die Leute werden sie früher oder später sowieso fragen. Warum? Weil sie anders sind. Vielleicht und besonders anders, als sie vorher waren. Eine besondere Gabe. Da kommt einer aus dem Urlaub und soll einen Bildvortrag halten, irgendwo in einem Gemeinde, ja, wie soll man, im Bürgerhaus vielleicht. Und er erzählt und immer wieder kommt es vor, herrlich, das hat alles Gott gemacht. Und an der Stelle musste ich an Jesus denken. Nämlich, er ist auch für uns am Kreuz gestorben. Wie auch immer. Ich habe solche Leute kennengelernt, die sind beim Einkaufen eines Anzugs gleich auf das Thema gekommen. Ich weiß nicht, bei welchem Knopf da bei diesem Sakko sind sie drauf gekommen. Aber, und die haben so mit offenen Mündern da, die Bedienung haben da gestanden und zugehört. Tja. Dieser Mann, es war ein Mann aus Litauen, er hat einfach diese Gabe. Und die Menschen fühlten sich dadurch angesprochen, in ihrem Herzen getroffen. Manche werden ihre Sünde überführt, wenn sie den sehen, was, oder sie, was Gott aus ihrem Leben gemacht hat. Und da kommt es zu einer Umkehr, zu einem Umdenken. Erstmal nachdenken, umdenken, zum Glauben, zur Umkehr, zur Neugeburt. Lazarus war so ein Typ. Er winkte, lächelte, ging an Leuten vorbei, ging zum Kiosk, kaufte eine Zeitung, angenommen, ja. Und ja, und die Leute wussten sofort von Jesus, weil er derjenige war, den Jesus so gemacht hat, wie er ist, nämlich lebendig. Ja. Und heutzutage gibt es auch Schriftgelehrten, ja, kirchlichen Würdenträger oder Theologen, ja, oder irgendwelche Atheisten sogar, denen es keinen Spaß macht, Jesus zu bekämpfen, wenn sie solche Lazarusse umherlaufen sehen. Ja, weil sie einen neuen Menschen angezogen haben, durch ihre Umkehr, durch ihren Glauben an Jesus Christus. Wir brauchen heute solche Menschen, solche Lazarusse, die rumlaufen und von Jesus erzählen. Mit ihrem ganzen Wesen. Und das kann auch ohne Worte gehen. Das kann auch ohne Worte gehen. Johannes 11. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt und mit einem Schweißtuch. Jesus sprach zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Warum komme ich noch einmal zu dieser Auferweckungsgeschichte? Wie ihr merkt, Lazarus war mit solchen Grabtüchern gewickelt. Ja, so wie eine Mumie, so ungefähr, muss man sich vorstellen. Und er kam heraus. Ich habe mich auch gefragt, schon öfter beim Lesen dieses Abschnitts, wie kam er eigentlich heraus, wenn er so umwickelt war? Ich habe sofort an Sackköpfen gedacht. Bestimmt kam der erstmal so raus und dann hat Jesus gesagt, bitte wickelt ihn raus und dann konnte er laufen. Ja, auf jeden Fall, das hätte ihn sonst daran gehindert, zu gehen, zu laufen. Löst die Binden aus, die Binden und lasst ihn gehen. Meine Lieben, eine der Erkenntnisse aus dieser Geschichte ist, unser Dienst an der Welt ist unmöglich oder nutzlos, wenn wir noch Grabtücher anhaben. Da können wir nicht rumlaufen, rumhüpfen. Die Leute wissen gar nicht, was ist hinter diesen Tüchern da, was verbirgt sich dort. Wenn wir uns als ganze Gemeinde umwickeln in dem Gemeindezentrum und verschottern und abschottern und leben nur für uns, kein Mensch erfährt, was passiert dort mit den Menschen. Und wenn wir als Christen in einer Anonymität leben, dann verhüllen wir uns auch mit solchen Grabtüchern vielleicht. Oder aber noch schlimmer, wir sind umhüllt mit Grabtüchern. Grabtüchern haben etwas mit Tod, mit Verstorbenen zu tun. Ja. Die Martha sagte: Herr, es stinkt schon. Herr, es stinkt schon. Es liegt dort schon seit 4 Tagen. Also das heißt, bei Lazarus hat die Verwesung schon angesetzt und trotzdem ist er von den Toten zurückgekehrt. Und auf einmal war der Gestank des Todes weg und nur die Grabtücher stanken noch. Und die mussten weg. Und bei unseren Evangelisationsversuchen ist es manchmal so, dass wir dieses Problem haben. Christus hat uns ein neues Leben geschenkt. Wir sind zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Wir tragen in uns dieses neue Leben. Aber die anderen Leute sagen: Hä? Er hat ein neues Leben geschenkt bekommen, aber es stinkt noch. Er riecht komisch, so wie früher. Er riecht nach Geiz, nach Lüge, nach Egoismus. Es stinkt nach Unversöhnlichkeit, nach Arroganz, nach was auch immer. Wisst ihr was? Das sind die Grabtücher. Wenn wir das nicht ablegen, dann können wir den Leuten erzählen, was wir wollen. Da können wir winken, bis uns die Hände abfallen. Keinen Menschen wird das jucken. Sie werden uns nichts abnehmen. Dann sind wir nicht glaubwürdig. Und so kommt es auch vor bei Menschen, die sich Christen nennen. Die sind genauso wie vorher, manchmal sogar noch schlimmer. Und dann sagen die Leute so untereinander: Hä? Sowas will sich Christ nennen? Ich kann sie verstehen. Deshalb gilt das für uns, dass wir tatsächlich uns verändern lassen und verändern sollen, damit wir überzeugend und glaubwürdig der Welt dienen können. An manchen Stellen müssen wir einfach befreit werden, aber wirklich befreit werden. Unsere Grabtücher, die Sünden, unsere Neigungen, sie müssen weg, nach und nach, damit so ein Lazarusdienst an der Welt freigesetzt werden kann. Damit die Menschen tatsächlich sagen, hör mal, das ist der Christoph, das ist der Janusz, das ist die Claudia, das ist die Maria. Weißt du, wie er noch vorher war? Hast du sie früher gekannt? Ganz, ein ganz anderer Mensch. Ja, und die Leute, so war sie, ja, wirklich, ja. Und dann werden sie darauf aufmerksam. Und da werden sie das auch merken. Kennt ihr das Lied vielleicht? Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit. Durch meine große Liebe, damit er uns geliebt hat. Durch seine große Liebe. Genau. Sehr gut. Die wir tot waren in Sünden, hat er uns in Christus lebendig gemacht. Ja, das hat sich kein Dichter so ausgedacht. Das ist eigentlich ein Bibelzitat. Und zwar, es kommt aus dem Epheserbrief 2. Und dort heißt es, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. So wie der Lazarus. Nicht im physischen Sinne, aber im geistlichen Sinne. Aber er, Christus, hat uns, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Wir waren tot in Sünden, geistlich tot. Und dann kam Jesus Christus. Dann kam Jesus Christus, damit wir frei werden können von der Sünde, um uns zu retten. Er ist gekommen, damit wir zum Glauben kommen, damit wir befreit werden, damit wir neugeboren werden und dann mit Freude und Begeisterung ihm dienen und auch von ihm erzählen. Das ist die Geschichte, die uns die Bibel erzählt. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Darum geht es. Deshalb ist Jesus gekommen. Aus diesem Grund sollen unsere Missionsgottesdienste neu freigesetzt werden. Ich habe ganz bewusst einen Wort Neuschöpfung gemacht. Missionsgottesdienste. Denn damit ist unser ganzes Leben gemeint. So wie der Lazarus. Egal, ob ihn jemand nachts besucht hat, um zu gucken, ob er noch lebt, das war ständig sein Dienst. Da hat er, ja, tatsächlich hat ihn Jesus auferweckt. Das war nicht nur ein Fata Morgana, er lebt. Tag und Nacht. So ähnlich auch bei uns. Wir sind dankbar, wir sind froh, dass wir befreit wurden, dass wir ein neues Leben haben durch Jesus Christus. Vielleicht noch ein Aspekt zu diesem Bild mit Grabtüchern. Das beziehe ich jetzt auf Gemeindeleben. Manchmal müssen wir von einer übertriebenen Mitarbeit in der Gemeinde freigesetzt werden. Warum? Weil manche Christen sich so mit verschiedenen Diensten in der Gemeinde zudecken, dass sie für nichts anderes Zeit haben. Keine Zeit für die Familie, keine Zeit für Freunde oder was auch immer. Und sie strahlen keine Freude aus. Sie arbeiten ja in der Gemeinde mit. 5, 6, 7 Bereiche vielleicht. Wenn keiner es machen möchte, macht er das oder sie. Und irgendwann geht ihnen diese Freude am neuen Leben verloren. Und dann sind sie so wie Sklaven. Und sie jammern, stöhnen und ja, manchmal können sich ein Lächeln erzwingen vielleicht, ja. Aber das ist kein guter Dienst. Und das ist sowas, was sie einfach hält, auch diese Freude, die sie tragen, in sich tragen sollten. übertriebene Mitarbeit in der Gemeinde oder vielleicht Arbeit an der falschen Stelle. Keiner wollte es machen, habe ich gemacht. Seit 40 Jahren wollte es kein anderer machen, mache ich's, aber ich habe die Nase voll eigentlich schon seit 30 Jahren. Ja, dann kann es auch dazu kommen. Da ist einer daran gehindert, irgendwie gebunden, kann das auch nicht so fröhlich leben. Deshalb raus aus den Todesbinden, aus den Bereichen, wo wir keine Begabung vielleicht haben. Denn sonst haben wir keinen, können wir keinen missionarischen Dienst ausüben. Kein christliches Zeugnis geben. Und wisst ihr was? Manche Christen haben auch die Gabe der Verkündigung. Also nicht nur mit ihrem Leben einfach rumlaufen, winken und lächeln und die Leute wissen Bescheid. Manche können auch das besonders gut, das erklären oder von Jesus zu erzählen. Das ist die Gabe des Predigens oder der Evangelisation, des Erzählens von Jesus. Das muss nicht mit jeder haben. Vielleicht habt ihr das gehört, so ein Spruch, jeder Baptist ein, bitte, Missionar, genau. Jeder Baptist ein Evangelist ist besser eigentlich, weil es reimt sich, ja. Aber es stimmt nicht. Es stimmt in dem Sinne nicht, dass nicht jeder ein Evangelist ist im Sinne eines Predigers. Aber jeder Christ, müsste man sagen, nicht jeder Baptist, jeder Christ ist ein Missionar, der mit seinem Leben von Jesus erzählt. Dann würde das stimmen. Aber es reimt sich da nicht. Schade. Ja, jeder ein Zeuge von Jesus. Jesus hat das zu seinen Jüngern einmal gesagt, Matthäus 28, geht hin und macht zu Jünger alle Völker, tauft sie und lehrt sie zu behalten, was ich euch gesagt habe. Oder in Apostelgeschichte ganz am Anfang, dass er gesagt, geht überall hin, über Israel hinaus, als meine Zeugen, von Jesus Zeugen. Also stellt euch vor, über Bremerhaven hinaus. Es kam zu glauben, nein. Wären sie damals nicht losgegangen, wären wir heute keine Christen. Die sind sehr, sehr weit gegangen und das hat sich sehr verbreitet. Als Christen dürfen wir in unserem Alltag Zeugen sein von Jesus und von seinen Wundern erzählen. Nicht jeder Christ muss ein Prediger sein, aber jeder Christ darf ein Zeuge von Jesus sein. Und da gibt uns das Evangelium und die Bibel die Vollmacht für, womit auch immer. Und da treffen sich wieder Maria, Martha und Lazarus. Denn Martha ist da, um erstmal die ganzen Todesbinden abzuschneiden. Die sucht eine Schere. Und Maria betet, damit das klappt. Okay. Kann man das so übertragen? Ich wünsche uns allen, dass wir uns nicht auf Nebenschauplätze des christlichen Daseins begeben, sondern dass wir uns von Gott mit seiner Kraft immer wieder neu erfüllen lassen, damit wir als erneuerte, neue Menschen, Christen, von Jesus, von seiner befreienden Botschaft erzählen können. Gott will durch Lazarus Dienst verherrlicht werden. Lazarus hatte und hat eine Gabe der Evangelisation. Und auch heute sollen Lazarus Dienste freigesetzt werden. Deshalb diene Gott mit deinen Gaben und lebe deine Berufung. Wir haben vorher gesungen das Lied Ich kann nicht schweigen. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Du gabst dein Leben, um mich zu befreien. Ich kann nicht leugnen, was du für mich bedeutest. Mein ganzes Leben gehört dir allein. Amen. Amen.